Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 722. Heute mit dem Rückblick zu WWE Crown Jewel 2025. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Wunderschönen guten Tag auch dir und an alle, die uns jetzt sehen und hören.
Richtig, und gestern konnten wir uns ja auch sehen und hören, weil wir haben das große Watch-Together gemacht. Es war für dich eine Premiere. Wie hat's dir gefallen?
Es war sehr unterhaltsam, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch ne, gerade so durch die Interaktion im Chat und so, dann kann man sich ja doch nochmal austauschen. Es wurde nicht nur über Wrestling geredet, teilweise auch ein bisschen abgeschweift, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
Es wurde viel über Hosen gesprochen und über andere Dinge, die so wichtig sind im Leben. Trägt Olaf wieder eine Jeans? Und ja, ich trage auch heute wieder eine Jeans, ob er es glaubt oder nicht. Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön an alle, die dabei gewesen sind. Ansonsten für alle anderen natürlich auch da nochmal der Hinweis. Also zum einen, das Watch Together ist nach wie vor kostenlos for free in der Livestream-Sektion auf unserem YouTube-Kanal zu finden. Könnt ihr euch anschauen, anhören, wie ihr lustig seid. Und ich werde auch schauen, dass ich sag mal, morgen, übermorgen dann auch die Audiospur quasi rausgerechnet krieg und das dann bei unseren Premium-Kanälen, bei Patreon, bei Steady kostenlos zur Verfügung stelle. Das heißt, geht da mal rein. Man kann die auch kostenlos abonnieren, ohne dass man was bezahlt. Geht da mal rein. Dann haltet ihr quasi Updates, die wir auch da posten. Das ist manchmal ganz praktisch, weil gelegentlich schalten wir da auch mal so spaßeshalber Podcast frei. Deswegen schaut da unbedingt mal vorbei und ja, am besten einfach einen Account anlegen und sich da quasi in die Schlange stellen und da könnt ihr das Ding dann auch runterladen oder euch mitnehmen, wie gesagt, dass ihr es dann einfach so habt, weil das ist ja was, das machen wir mit euch, das machen wir für euch und das machen wir auch mit Hilfe der Supporter und der Einnahmen, die damit generiert werden, können wir uns dann auch solche Späße eben erlauben, genauso wie so Sachen wie, wir haben es angesprochen, in den letzten Monaten haben wir neues Kamera-Equipment für einige gekauft, Mella hat sich noch ein Stativ hier für ihr Mikro jetzt zuletzt an Land gezogen. Und ja, deswegen war das ein sehr, sehr lustiger, launiger Abend und ich glaube, dass tatsächlich auch so Richtung Royal Rumble wahrscheinlich dann wieder irgendwie was in der Geschichte anstehen wird. Gerade für diesen internationalen Shows macht das ja schon echt Laune. Mella, wie geht's dir jetzt am Morgen danach?
Ich bin gerädert. nein, ich habe nur gerade gemerkt schon, meine Stimme ist tatsächlich ein bisschen angeschlagen. Gestern zu viel geredet. Ja, also Ich glaube, so mein Meinungsbild hat sich nicht groß geändert zu gestern. Wie gesagt, hat Spaß gemacht. Aber ja, es ist früh morgens. Ich brauche erstmal meinen Kaffee aus der wunderschönen Weihnachtsleopard-Tasse. Ja, und dann schauen wir mal, wie es uns beiden gefallen hat hier, ne?
Genau, heute steht dann die Analyse an. Gestern war der Spaß, heute ist die Ernsthaftigkeit des Alltages zurückgekehrt. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein. Wir sind bei WWE Crown Jewel 2025 in Perth in Australien. Und ja, in der RAC Arena, gut über 15.000 Zuschauer vor Ort. Also, oder nicht gut an die 15, sondern es waren knapp 14.000 Zuschauer vor Ort insgesamt. Und eine schöne Stage, wie ich fand. Ne? Man hat so ein bisschen versucht, dieses Juwel des Crown Jewel Themes so ein bisschen nachzubauen. Wenn man falsch hingeschaut hat, sah es aus wie die Spinne aus Wild Wild West. Aber man hat da schon ganz ordentlich aufgefahren, Mella, oder? Dafür, dass es eine vermeintlich kleinere Show gewesen ist.
Ja, also wir haben alles bekommen, ne? Mit Videowand, der besagten Spinne, Feuerwerk, war ja alles am Start. Also ich war auch positiv überrascht. Ich war auch sehr überrascht von der Menge an gelben Shirts, die man direkt auch, die einem ins Auge springen direkt, sobald der PLE gestartet hatte. Es waren sehr viele John Cena-Fans offensichtlich anwesend.
Es hatte fast was von einem Fußball-Heimspiel irgendwo, fast ein bisschen Choreo-Style, ne? Weil alle wirklich, also nicht alle, aber ich sag mal, 30% der Leute, so gefühlt 20-30% der Leute waren sicher, die ein gelbes Shirt anhatten. Und das war eben dieses spezielle John Cena Shirt für die Farewell Tour in Australien. Da haben sehr viele zugeschlagen. Ich habe ja gestern schon scherzeshalber erwähnt, so, glaubst du, dass die ein eigenes Flugzeug gechartert haben, nur um John Cenas T-Shirts rüberzubringen? Also es waren unglaubliche Mengen. uns durch die Farbe eben auch, wie du schon richtig gesagt hast, ist es absolut auffällig gewesen. Aber wir haben es auch zuletzt zum Beispiel in Paris gesehen, dass wir da ein separates Bühnenbild gehabt haben. Da hatten wir den Eiffelturm mit den Videowänden mit dabei. Jetzt hatten wir hier eben dieses Crown Jewel Symbol quasi mit den Traversen, die man danach gebaut hat. Das fand ich ganz nett. Das hat mir gut gefallen. Und wir haben auch ganz klassisch hier mit einem großen Match gestartet, nämlich mit dem Australian Street Fight zwischen Roman Reigns und Bronson Reed. Und wir haben eigentlich ja alle im Vorfeld gesagt, ah ja gut, das sollte eigentlich Roman Reigns hier klar gewinnen, weil Bronson Reed ist noch nicht auf dessen Level. Man hat es dann ein bisschen anders aufgezogen. Wir gehen trotzdem erstmal ein bisschen durchs Match, Mella, weil am Anfang, da waren wir fast ein bisschen überrascht, weil ein Roman Reigns massiv viel Offense ins Ziel gebracht hat und einen Bronson Reed hier sprichwörtlich von einem Pfosten zum anderen geprügelt hat eigentlich.
Ja, und vor allen Dingen, also es geht ja auch unglaublich schnell nach draußen. Die prügeln sich ja auch dadurch die gesamte Crowd wieder einmal im Kreis und zurück. Und also generell, ne, also Roman Reigns schnappt sich ja auch an einer Stelle einfach mal das Mikro, weil er die Zeit dazu hat. Das war tatsächlich sehr überraschend. Also ich hatte da eher so mit dem klassischen, oh, er kommt in Bedrängnis, aber er kommt halt groß zurückgerechnet.
Ja, und es waren natürlich auch viele Crowdpleaser dabei, gleich zu Beginn. Ne? Dann wurde es erstmal, ging es in die Turnbuckles, dann wurde bis 10 gezählt, dann ging es nach draußen, es gab den Drive-by-Dropkick, um das ganz kurz hervorzuheben. Dann hat er noch einen Rugby, zwei Rugby-Bälle, glaube ich, waren es rausgeholt. Mit keinem von denen
konnte
hat er irgendjemanden
getroffen.
Und dann wurde ja auch der Cricket-Bat rausgeholt, dann wurde nochmal den Cricket-Bat zugeschlagen. Also man hat hier am Anfang erstmal alles getan, damit einen Roman Reigns dann eben auch gut aussieht. Und man hat dann auch im weiteren Verlauf vor allem auch probiert, hier einen Bronson Reed als Heel, als Bösewicht dann auch entsprechend over zu bringen, der ja auch Lokalmatador gewesen ist. Also da wollte man auch gar nicht versuchen, irgendwie, dass der gute Chance bekommt, sondern die Crowd sollte hinter Roman Reigns stehen. Das hat man dann an so Kleinigkeiten gemerkt, wie als dann der Tisch rausgekommen ist, hat Bronson Reed den gleich wieder zurückgetan, so ganz klassisches Heel-Work. Und es war nicht das allerschnellste Matchmeller, muss man auch dazu sagen. Also die beiden haben sich hier einen Heavyweight-Catch geliefert, oder?
Ja, es war sehr überraschend langsam geführt. Und also, ne, sobald dann Reed irgendwann mal auch in dieses Match gekommen ist, wurde es ja auch tatsächlich mehr so ein Back-and-Forth-Ding. Aber ja, es hat sich sehr nach Heavyweight-Fight angefühlt, das ist richtig.
Und ich habe es gerade schon angesprochen, es gab ja dann auch mehr Gerätschaften, die zum Einsatz gekommen sind. Der Tisch erstmal noch nicht, sondern erstmal war es ja dann ein Stuhl. Und durch den ist ja dann auch ein Bronson Reed sehr, sehr schmerzhaft gegangen. Also aufgestellter Stuhl, Samoan Drop, der Stuhl danach kaputt, Roman Reigns Elbow auch ein bisschen. Also es war jetzt kein super hart geführtes Hardcore-Match oder Street-Fight-Match, das muss man auch sagen. Ne? Es war so auf einem soliden Niveau, ohne dass man jetzt gesagt hätte, oh mein Gott, Darby Allin und Jon Moxley, die werden das garantiert niemals in den Schatten stellen können. Ich glaube, das machen die zum Frühstück, die beiden.
Ja, noch vor dem Aufstehen. Also da wird erstmal das Bett wahrscheinlich zerlegt einfach. Ja, also es hat sich schon sehr, ich habe es ja auch Watchalong gesagt, es hat sich schon so ein bisschen fast nach einem netteren Hausshow-Match angefühlt, beziehungsweise Hausshow im Sinne von in Deutschland Dorfcatch. Also wir erklären der Crowd erstmal, wie das hier alles funktioniert. Dann machen wir die auch noch mal ein bisschen happy, weil wir zum Beispiel eben dann, weil es ja ein Australian Street Fight ist, einen Cricket-Schläger rausholen und solche Geschichten. Aber es war schon recht langsam und es war ja nicht, ja, wie du schon sagtest, nicht wirklich hart geführt. Also bis auf jetzt mal die Gegenstände und vor allen Dingen der Stuhl.
Ja, also es war okay, aber wir haben da auch schon bei WWE, wenn ich an CM Punk und Drew McIntyre denke zum Beispiel, die haben sich da schon mehr gegeben. Aber man darf auch nicht vergessen, die beiden Jungs, die haben auch noch lange Rückflüge und vielleicht will man sich da auch gar nicht so zu Brei schlagen und so. Also da muss man ja auch drauf achten. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall, ich finde trotzdem, es war ein unterhaltsames Match, was so schön hin und her gegangen ist, wo man auch dann versucht hat, hier einen Bronson Reed immer wieder seine Falls zu geben. Also nach dem Death Valley Driver zum Beispiel gab es dann einen Two Count. Es gab dann auch so einen Uranagi auf ein Stoppschild, was dann ebenfalls zum Einsatz gekommen ist. Aber letztlich war es natürlich dann so, irgendwann ging es halt raus und Bronson Reed ist dann so taumelnderweise in die Barrikade gegangen und da habe ich schon gemeint, ach guck mal, jetzt gibt's gleich den üblichen Barrikadenspot. Der wurde aber erstmal noch unterbrochen, Mella, weil da kam jemand anders von The Vision noch mit rein.
Ja, wen braucht man noch? Natürlich den guten Bron Breakker, der ja alles erstmal stoppt und aufhält. Du hast das schon gesagt, ne? Also wir kriegen den Barrikadenspot nicht nur halt nicht an dieser Stelle, sondern ja, ne, Brownbreaker spiert da einfach mal lustig in der Gegend rum, wie er es halt so macht.
Ja, Brownbreaker mit dem Spear, auch das gut getimed. Also es war jetzt nicht so, dass man ihn schon sehr früh gesehen hätte, sondern er kam quasi da über die Barrikade gehüpft und hat Roman den Spear verpasst. Und im Anschluss gab es ja dann quasi auch noch die Shield-Bomb durch das Kommentatorenpult für einen Roman Reigns. Und das konnten sich dann natürlich die Usos nicht gefallen lassen. Die kamen dann mit raus, um hier ihrem lieben Familienfreund zu helfen. Und da haben wir, sie haben erst natürlich aufgeräumt mit den Superkicks, auch der 1D gegen einen Brownbreaker und so weiter und so fort. Aber tatsächlich war das jetzt nicht so, dass die Usos hier der Gradmesser gewesen wären oder der Gamechanger gewesen wären, sondern The Vision, nachdem Roman ja raus gewesen ist, The Vision hat überraschend schnell zurückgekämpft und hat dann auch die Usos hier in ihre Schranken verwiesen, oder? Das fand ich sehr, sehr überraschend, weil das haben wir auch schon ganz anders gesehen und erwartet, ehrlich gesagt auch.
Ja, Jay wurde im Prinzip von einem Schlag ausgenockt auch quasi. Also es war wirklich fast schon strange, wie easy da eben The Vision die Oberhand gewinnen konnten. Ich meine, ne, wir bekommen dann irgendwann auch nochmal hier, Reigns kommt ja auch irgendwann zurück. Aber auch dann natürlich, ja, das Finish quasi, also hier das Highlight, sage ich jetzt mal, hatten wir ja dann auch bekommen, weil Jay dann auch noch versehentlich am Ende seinen Kumpel eben, Roman Reigns, durch den aufgestellten Tisch spiert. Und im Prinzip, ja, war das der Anfang vom Ende. Und ja, das Ende war dann, dass Reed eben den Tsunami durchbringen konnte, eben für den Sieg und den Pin. Ja, hatte ich nicht mitgerechnet.
Nee, das war tatsächlich sowas, das hatte ich auch nicht auf meiner Bucketlist, dass Bronson Reed Roman Reigns in diesem Jahr noch besiegen wird, aber hey.
Vor allem clean. Nicht? Also so clean. Also ja, ja, war ein Streetfight, ne, mit Hilfe, klar, aber es war trotzdem ein cleaner Sieg.
Ich finde, es war auch ein dominanter Sieg auf eine gewisse Art und Weise, ne? Auch gerade dadurch, dass die Vision-Jungs am Ende wirklich mit den Usos aufgeräumt haben, natürlich da auch so ein bisschen diese Uneinigkeit in dieser Gruppierung, was noch nicht eine rechte Gruppierung wieder ist, aber trotzdem in dieser Verbindung hat man das schon sehr deutlich gemacht, auch dass man dann sich einiger ist, als dass Roman und die Usos hier in dem Moment sind. Also da war ich wirklich auch überrascht drüber, dass man das hier so klar dargestellt hat und da auch wirklich Roman Reigns eine klare Niederlage einsteckt, weil wenn man mal schaut, die letzte One-on-One-Niederlage ist halt auch schon Ewigkeiten her. Das müsste sogar die gegen Cody Rhodes gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Also von daher war das schon ein großes Ding hier. Es gab den Tsunami-Splash ein bisschen kürzer als sonst. Da lag Roman ein bisschen doof. Vorher gab es übrigens auch noch den Barrikadenspot, den du angesprochen hast. Also da ist Jimmy noch durch die Barrikade gespeert worden. Und nach dem Match gab es auch nochmal Streitigkeiten zwischen Roman Reigns und den Usos. Als dann Roman wieder atmen konnte, als er sich wieder erholt hatte, hat er dann ja auch nochmal mit den beiden gesprochen. Und das war auch wieder sowas, was wir früher schon oft gesehen haben, dass der Tribal Chief dann sehr viel redet. Das hat auch früher in seinen Matches natürlich gerade mit den Usos sehr, sehr viel gemacht. Und das ist so ein Motiv gewesen, was wir damals gehabt haben. Und auch hier, weil er gesagt hat, ich brauche eure Hilfe nicht. Und jetzt denkt die ganze Welt, ich kann hier mein Kram nicht alleine hinbekommen. Und ich will das hier alleine machen. Und es geht hier nicht darum, die alten Zeiten zurückzubringen. Und es kann nur auf eine Weise gehen. Was diese eine Weise ist, das hat er uns jetzt nicht verraten. Aber was ich interessant fand, war, dass er gesagt hat, also Roman Reigns, während die Usos eher zerknirscht gewesen sind oder eigentlich gar nicht groß drauf geantwortet haben, die haben halt dann, hat er dann noch gesagt, so, ich will euch bis Weihnachten nicht mehr sehen. Was heißt denn das jetzt? Heißt das, also wir haben ja alle irgendwas mit der Survivor Series, Usos, Vision, Roman Reigns, bla, gerechnet, aber das wird halt schwierig, die nicht zu sehen, wenn man im Cage-Match zusammen ist. Was macht man jetzt da, Mella? Also, oder macht Roman Reigns jetzt erstmal wieder eine Pause?
Ja, das ist halt die Frage, ne? Das kann man sich natürlich auch gut vorstellen, dass der jetzt tatsächlich erstmal wieder für eine Weile raus ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber ja, ist halt die Frage, ne? Wie man da trotzdem diese Spannung auch in der Story beibehält, wenn sollte Roman Reigns wirklich erstmal wieder raus sein. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, es funktioniert ja auch. Es funktioniert ja auch, wenn er nicht da ist. Also da kann man ja trotzdem auch Sachen aufbauen, aber ja, wird auf jeden Fall spannend, wer eventuell vielleicht Heel turnt, ob wir überhaupt generell einen richtigen Heel Turn kriegen. Wir hatten es ja auch gestern im Watchalong schon angesprochen, ne? Ob man mit Jay voll Heel geht oder ob man den eher als so grauen Charakter lässt, aber da trotzdem Spannungen entstehen. Man wird sehen.
Letztlich sind die Usos ja auch noch, das darf man auch nicht vergessen, neben Roman Reigns ja auch noch mit CM Punk und LA Knight beschäftigt, ne? Wo es ja auch darum geht, welche Position nimmt denn jetzt Jey Uso ein? Wie viel Roman Reigns steckt in Jey Uso? Vielleicht nach dem Spear jetzt ein bisschen mehr als vorher. Aber wird wahrscheinlich die Frage sein, die uns in den nächsten Wochen bewegt. Also ich habe jetzt noch nicht geschaut, auch noch nicht gesehen, ob Roman Reigns jetzt schon für die nächsten Episoden angekündigt gewesen ist. Es wäre, glaube ich, in meiner Timeline aufgeploppt. Bis jetzt ist es noch nicht passiert, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich kann mir vorstellen, dass Roman Reigns tatsächlich erstmal jetzt wieder so ein bisschen weg ist und dass Jey Uso erstmal gucken muss, wie er die anderen Probleme durchkriegt. Nichtsdestotrotz haben wir eben dann auch noch die Survivor Series vor der Brust, die ist ja auch schon gar nicht mehr so weit weg. Und da wird man, ich denke eigentlich, dass wir da was in Richtung The Vision sehen müssten, wenn man das als Main-Event-Match macht. Weil, sind wir ehrlich, jetzt sowas mit den, weiß ich, Wyatt Six gegen den MFT, das wäre jetzt ein bisschen wenig, finde ich.
Ne? Zwar ja, absolut.
Bisschen cartoony, aber eigentlich denke ich eher, das war, ne, sei es jetzt die Usos mit CM Punk und LA Knight vielleicht sogar als uneiniges Team gegen The Vision sehen. Oder wir gehen vielleicht sogar in eine andere Richtung. Es gab ja auch mal so ein All-Star-Traum-Match, was wir uns da alle zusammengebuckt haben, so, wo noch ein John Cena mit im Wargames-Match drin gewesen ist und vielleicht sogar noch ein Brock Lesnar mit dabei. Also ganz groß, wenn man das gerne hätte. Warten wir mal ab. Auf jeden Fall hat man hier einige Fragezeichen aufgeworfen, was gerade diese Verbindung zwischen den Usos und Roman Reigns angeht. Das finde ich, das hat man ganz, ganz gut gemacht. Das Match war auch ordentlich, Melle, um mal hier so das Match ganz kurz nochmal zu resümieren.
Also das hat schon Spaß gemacht. Also war am Anfang ein bisschen lustiger, sage ich jetzt mal. Ne? Wie gesagt, Reigns, der sich das Mikro schnappt, der Bälle nicht ins Ziel bringt. Ja, und also jetzt, wo ich nochmal drüber nachgedacht, ach, das passt schon, dass Reed gewonnen hat, ne? Also, weil es stärkt ihn halt extrem. Und wir hatten das ja auch gestern schon gesagt, ne? Er hat sich verbessert, da ist mehr Charakter da, aber er ist halt noch nicht ganz da.
Nee, es fehlt ja so ein bisschen was an der Ausstrahlung, ne? Das ist so, und am Mikrofon erst recht nicht, ne? Aber man merkt, dass man hier doch mehr in ihm sieht und dass man vielleicht ihn da auch einfach festigen möchte in der Position, der er jetzt ohnehin schon ist. Und so ein Sieg gegen Roman Reigns, wie gesagt, das ist was kann man sich auf die Bucketlist schreiben. Und ja, Roman Reigns und die Usos erst bis Weihnachten. Ich hoffe ja, dass die beiden Parteien sich bis dahin wieder ein bisschen versöhnt haben, Mella, weil Weihnachten ist ja auch das Fest der Liebe und der Weg bis dahin vielleicht. Haha, jetzt kommt die absolut monströseste Sponsoring-Überleitung aller Zeiten.
Extrem, extrem glücklich über diese wunderschöne Überleitung.
Denn, ihr wisst, wir arbeiten immer noch mit den lieben Freunden von Holy zusammen und wie in jedem Jahr haben die lieben Freunde von Holy dann eben auch einen Adventskalender am Start. Und wisst, Holy, das ist unter anderem Energy Drinks, das sind Eistees, das sind auch Milkshakes mittlerweile und was habe ich noch, Hydration gibt's auch noch, also ISO-Sportgetränke mit dazu und da gibt's jetzt auch Adventskalender in verschiedenen Ausführungen, muss man sagen, einmal mit, einmal ohne Energy, das heißt, wenn ihr jüngere Leute da an Bord habt und einfach kein Energy mögt, gibt's die auch so. Ich zeig die gerade mal ganz kurz in die Kamera, wenn die, das ist nämlich einmal hier der Kleine, das ist einmal der Kleine, wenn man jetzt hier sehen kann.
Kleine.
Der sieht so aus. Mit einem wunderschönen Reh vorne drauf. Und dann gibt's noch einen großen, der ist mir jetzt gerade zu schwer, weil Mella, die sind reich beladen, die sind jetzt noch im Presale, also wirklich just an diesem Tag noch im Presale, am 13. endet dieser Presale. Ihr spart natürlich mit unserem Passwort Headlock, da spart ihr wieder 5 € auf eure Bestellung und wenn ihr heute noch bestellt, seid ihr dann noch ein bisschen günstiger dabei. Aber Mella, grundsätzlich, was erwartet uns denn bei dem Probierkalender, das ist der kleine. Und was erwartet uns denn bei dem Squat-Adventskalender? Das ist halt ein riesengroßer mit ganz speziellen Inhalten, Merchandise und drum und dran.
Ja, du hast das schon gesagt, ne? Also wir haben bei dem Probier-Adventskalender einmal, ich muss ganz kurz meine Stimme in Ordnung bringen, sonst kriegen wir das hier nicht hin. Ah, guck mal, die kommt von alleine wieder. Das ist ja crazy. Genau, bei dem Probier-Adventskalender haben wir, wie schon gesagt, einmal die Version mit Energy und einmal die ohne. Ich trinke zum Beispiel gerade sehr gerne den Kiwi Energy, aber das ist nur am Rande. Und dann haben wir einmal bei mit Energy, haben wir natürlich Energy drin, Iced Tea, Hydration Milkshake und es gibt dazu sogar noch einen limitierten, sehr hochwertigen Thermoshaker. Das kriegt ihr noch oben drauf im Paket. Und bei Ohne Energy haben wir natürlich das Gleiche Ohne Energy, aber also auch hier nur 24 Sorten von den Eistees, Hydration und Milkshake. Und auch da gibt's natürlich den Thermoshaker dazu.
Ja, und bei dem Squad Adventskalender, wie gesagt, das ist der große, da merkt man auch schon, dass da ordentlich Material drin ist und das ist bei beiden. Also wer wirklich so ein großer Fan von den Holy Drinks ist, der kann hier wirklich auch Geld sparen. Ne? Also bei dem großen allein, der kostet derzeit im Presale noch 144, sprich mit unserem Code noch mit dabei, bist du bei 139 oder 140 knapp und da ist aber auch ein Warenwert von insgesamt 260 Euro drin. Ne? Das sind 115 Portionen Holy. Da sind ganze Tabs drin, also für diese großen Becher mit dabei. Da ist Merchandise drin, da sind Geschenke drin. Also das ist wirklich was sehr, sehr Feines, wenn man gerade sich diese Weihnachtszeit ein bisschen mit Holy versüßen möchte. Ich habe beide schon hier. Und ich muss aber auch dazu sagen, wir werden auch in den kommenden Wochen beide an euch verlosen. Also auch da nochmal was sehr Schönes in der Kooperation mit Holy, dass wir auch einfach was an euch rausgeben können. Aber wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut natürlich gerne auf die Website von Holy. Geht auf weareholy.com/headlock. Einfach zu merken, dann ist unser Code auch direkt bei euch hinterlegt und alles, was ihr bestellt, davon haben wir dann eben auch ein bisschen was und ihr unterstützt das auch noch. Und ich finde gerade diese Adventskalender, das ist halt auch schon eine schöne Sache. Einfach so, jeden Tag kannst du ja dann irgendwas Schönes da raussuchen. Mal ist es was Merch-mäßiges, mal ist es was zu trinken. Das ist schon eine sehr, sehr feine Sache und deswegen da nochmal ein großes Dankeschön an die Freunde von Holy, dass sie uns hier weiterhin bei Headlock so gut unterstützen und auch regelmäßig mit dem aktuellen Stuff versorgen. Wir haben auch gestern wieder was verlost bei dem Watch Together. Das machen wir auch sehr, sehr gerne. Und deswegen nochmal weareholy.com/headlock. Und dann, da gibt's die Adventskalender und seid schnell, damit ihr da noch in den Presale mit reinkommt. Und wir können an der Stelle aber auch weiter im Geschehen machen, Mella, jetzt ist vorbei mit den weihnachtlichen Gefühlen, denn es geht dann auch um die erste WWE Crown Jewel Championship hier an diesem Abend. Die Frauen treten an, also Stephanie Vaquer und Tiffany Stratton und wir haben im Vorfeld gesagt, ja, so die Fehde ist jetzt nicht so wirklich da und wir haben auch ein bisschen kritisiert, dass bei beiden so ein bisschen der Aufbau ein bisschen wackelig ist. Ich finde, Tiffany Stratton ist nach wie vor nicht 100% angekommen. Stephanie Vaquer, da sieht man extrem viel offensichtlich drin mit dem frühen Titelgewinn, den man hier hat, auch mit der Art und Weise, wie man sie generell präsentiert, also eine große Rolle. Und die beiden haben hier relativ wenig Zeit bekommen im Vergleich zu manch anderen. Wir haben nicht nur 10 Minuten knapp bekommen, aber haben dafür diese Zeit sehr, sehr gut genutzt und das Match ging sofort los wie die Feuerwehr, oder? Also das war so recht so ein schnelles Ding und man hat auch dieses Tempo nicht verloren. Ich finde, das war ein sehr, sehr schönes, kompetitives Match, was sich die beiden hier geliefert haben.
Ich wollte gerade sagen, kompetitiv war auch das erste Wort, was mir so eingefallen ist, weil ich habe beiden geglaubt, sie wollen gewinnen. Also, dass die jetzt unbedingt diesen Titel und den Ring haben wollen. Und ich hatte ein bisschen Angst vor dem Match, weil ich eben, nur weil man gerade eben bei Tiffany Stratton eben merkt, dass sie wrestlerisch noch, also athletisch auf jeden Fall, aber wrestlerisch ist sie noch nicht auf dem Stand, auf dem sie sein könnte, was nicht schlimm ist, das kommt. Wobei halt Vaquer einfach auch eine fantastische Wrestlerin ist und dementsprechend auch eine gute Gegnerin. Und wir hatten, glaube ich, beide gesagt, wir könnten uns das jetzt gerne noch ein paar Minuten länger anschauen. Deswegen 10 Minuten ist jetzt nicht so super viel. Aber du sagst es, ne? Also Vaquer hat ja dann direkt versucht, auf Tiffany zu gehen. Die ist dann aber ausgewichen. Aber letzten Endes hat sie dann eben doch noch die Kontrolle bekommen. Dann gab es einen Abdominal Stretch zum Beispiel, wo dann Tiffany auch wieder mal ein bisschen zurückgekommen ist. Also es war ein sehr schönes Back-and-Forth-Ding, muss ich sagen, ja.
Ja, und du hast gerade die Athletik von einer Tiffany Stratton angesprochen. Das haben wir auch relativ früh schon im Match gesehen, nach diesem Handspring-Elbow in die Ecke, den sie gesetzt hat und dann auch wirklich direkt hinten dran diesen Cartwheel-Alabama-Slam, den sie dann immer zeigt. Und den haben wir auch schon ein paar Mal schief gehen sehen, muss man dazu sagen. Also weil das eine große Herausforderung an beide ist, weil die eine muss zum einen die andere halten und dann auch noch wieder im richtigen Moment quasi das Gewicht wieder verlagern. hier hat das hervorragend funktioniert, was wirklich auch nochmal gezeigt hat, was die beiden auch für eine Chemie miteinander haben. Dann dieser brutale Dragon Screw aus der Ecke heraus, wo man gedacht hat, so Stephanie reißt Tiffany gleich hier das Bein ab sozusagen. Und dann gerade gegen Ende des Matches, natürlich haben wir auch einen Devil's Kiss bekommen, damit alle Leute jubeln können und machen können. Ne, schönen Dank, Booker T, dafür übrigens. Aber das Ende war ja auch so ein bisschen überraschend, weil ja Tiffany hatte zweimal versucht, hier ihre großen Aktionen ins Ziel zu bringen. Also einmal den Moonsault und dann eben auch noch, also der Moonsault kam später, aber davor eben auch noch die Swanton. Und beide sind daneben gegangen. Und ich weiß, dass du speziell bei der Swanton, die ja auf die Knie ging, da hast du ein bisschen mit den Zähnen geknirscht.
Ja, also es sah im ersten Moment deutlich schlimmer aus als dann nochmal von der zweiten Kameraperspektive. Aber das sah ja so aus, als wäre Tiffany da böse mit dem Hinterkopf auf die Knie von Vaqueur geschlagen oder hätte da mit dem Kopf gebremst, aber war Gott sei Dank nicht so. Also ja, die ist da mit dem Hinterkopf drangekommen, aber die konnte sich da noch relativ gut abrollen zum Glück. Aber es gab so ein, zwei Schreckmomente in diesem Match, wo man Angst haben musste, das war eben einer davon. Aber alles in allem, ne, also du sagtest ja auch gerade, Tiffany versucht ja ihre Sachen anzubringen, sei es die Swanton oder eben der prettiest Moonsault ever. Aber auch da weicht Vaqueur aus und landet letzten Endes den Corkscrew Splash für den Sieg.
Ja, auch der nicht perfekt gesetzt, ne? Auch da muss man sagen, da haben sehr viel Bein hat da getroffen und nicht so ganz so viel Körper. Also ich glaube, das wird Tiffany am nächsten Morgen auch noch ganz gut gemerkt haben, aber das war wirklich ein unterhaltsames, sehr, sehr schnell geführtes Match und das hat richtig Spaß gemacht. Gerade auch bemessen daran, dass der Aufbau nicht so toll gewesen ist, aber ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist, aber im Chat hat es richtig gesagt, das war so dafür, dass die beiden zum ersten Mal hier aufeinander getroffen sind. Bei einem PLE, war das ein guter Aufgalopp? Nach dem Motto, wir verschenken noch nicht alles, wir zeigen auch noch nicht alles, aber wir zeigen euch sozusagen, ey, das kann richtig geil werden. Und beim nächsten Mal werden es dann vielleicht 12 Minuten, dann 15 und vielleicht auch mal irgendwann auf einer ganz, ganz großen Bühne 20, weil ich glaube, eins sollte klar sein, mit den beiden Frauen, die werden uns noch viele Jahre bei WWE begleiten, oder?
Definitiv. Also ich hoffe natürlich, ne, man muss ja immer ein bisschen aufs Verletzungsglück hoffen, dass da nichts passiert, aber ja, wenn da nichts schief geht, sehe ich das halt auch, dass beide, die ja beide auch sich in kürzester Zeit zu einem richtigen Superstar entwickelt haben, ne? Also die sind beide noch nicht so lange bei WWE. Also gut, Tiffany ein bisschen länger natürlich. Aber die haben sich in kurzer Zeit so krass entwickelt, dass man da, denke ich, doch auch mal noch eine Menge sehen und hören wird von den beiden.
Man darf gerade bei der Tiffany nicht vergessen, die wrestelt erst seit 4 Jahren, ne? Also das ist schon krass, ne? Also normalerweise so die ersten Jahre ist ja wirklich viel Lehrgeld und die ist quasi von nach kürzester Zeit wirklich auch natürlich bei NXT an der Spitze gewesen und hat da große Matches bestritten. Jetzt natürlich seit einiger Zeit im Main Roster auch als Titelträgerin. Da ist natürlich auch schon extrem viel Druck auf der einen Seite, aber eben auch extrem viel Vertrauen und man sieht, dass man hier mit ihr gehen wird, genauso wie mit einer Stephanie Vaqueur, die natürlich schon wesentlich länger wrestelt und gerade international natürlich viel mehr Meriten aufzuweisen hat. Und das sieht man auch. Also das muss man ganz klar sagen. Man sieht ja eben da ihre Erfahrung. Und was man, finde ich, bei ihr auch sieht, das hat man dann auch nach dem Match nochmal mitbekommen. Da kam ja dann Triple H hier wieder, ich habe es verglichen, so der glückliche Kindsvater irgendwie, der hier den Ring überreicht und dann eben auch nochmal diesen ultra großen Crown Jewel Championship hier ihr umgeschnallt hat und dann wurde nochmal gefeiert. Aber was man dann auch gemerkt hat, sie arbeitet halt auch an ihrem Englisch, ne? Das ist, sie trainiert auch nicht nur hinter den Kulissen, sondern ich find's auch gut, dass sie dann vor der Kamera immer wieder die Gelegenheit bekommt zu sprechen, weil nur so gewöhnst du dich dran, auch vor der Kamera deine Nervosität abzulegen. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, oder?
Nee, absolut nicht. Also auch das muss trainiert werden und man kann halt so oft, wie man will, zu Hause vorm Spiegel das versuchen, aber ja, vor einer Live-Crowd ist das immer nochmal was komplett anderes und ich habe ihr das auch abgekauft, das hatte ich ja auch gesagt hier gestern, ich habe ihr das abgekauft, weil sie ja sehr emotional auch wurde und sie hat ja dann auch gesagt, ne, you believed in me, so now I believe in me. Das war ganz süß. Und wie gesagt, ich habe ihr das geglaubt. Also von Schauspielerischen gab es da eigentlich nichts zu meckern. Wobei wahrscheinlich hat sie es in dem Moment auch wirklich einfach nur gefühlt.
ich habe auch gesagt, das ist natürlich was, diese Geschichte, wie es gerade erzählt wird um Stephanie, das kannst du jetzt zu Beginn von der WWE-Karriere natürlich gut erzählen, aber auch da sind wir charakterlich natürlich erst am Anfang. Ich finde auch, dass du aus ihr, was so die Visuals angeht, merkst du, ich habe letztens noch Digimon gespielt, weißt du, und da gibt's auch immer diese kleinen Urformen, die sind total niedlich. Mhm. Und das ist gerade in Stephanie Vaqueur. Und dann irgendwann digitiert die und wird dann auf einmal, dann kriegt sie größere Hörner und wird irgendwie mehr evil und ich weiß nicht was.
Ja, bei Digimon finde ich das eh so seltsam. Die digitieren ja nicht einfach in eine größere, krassere Version von dieser Ursprungsversion, sondern die irgendwas komplett anderes. Da gibt's einfach eine Frau mit Flügeln oder irgendwie sowas, die aus irgendwas, ich weiß nicht, woraus die besteht, aber das sieht komplett anders aus. Ich kenne mich mit Digimon nicht aus, es tut mir leid. Also, sorry, falls ich damit jemanden jetzt auf die Füße trete. Aber das fand ich immer strange bei Digimon.
Ja, aber das war mein Gedanke. Weißt du, wir sind gerade erst am Anfang von der Karriere von der Stephanie Vaqueur und wir haben das zum Beispiel auch bei einer Rhea Ripley gesehen. Guck dir die frühe Karriere von der Rhea Ripley an, dann so diese, wo sie ja wirklich noch die blonde Australierin gewesen ist, ne, so Sportlerin, und dann irgendwann war sie ja schon so die etwas grunchigere mit den kurzen halbblonden, dunkelblonden Haaren, und dann irgendwann ist sie halt zu der Rhea Ripley geworden, die sie jetzt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass man mit einer Stephanie Vaqueur einen ähnlichen Weg gehen könnte. Du kannst dieses Gimmick, gerade diesen Entrance mit den Hörnern und mit der Musik, das kannst du noch viel größer aufpusten. Aber dafür musst du halt erstmal eine Basis schaffen und da ist man gerade dabei. Und ich finde, das macht man insgesamt sehr, sehr gut, aber ich bin auch da sehr neugierig drauf, wo man da mit ihr hingehen möchte. So, aber dass ich jemals eine Stephanie Vaqueur mit einem Digimon vergleiche, weiß ich auch nicht. Nein. Wir gehen Backstage. Bronson Reed, Bron Breakker natürlich mit Paul Heyman hier. Paul Heyman voll des Lobes für seine Mannen. Und sagt aber auch hier, kein Eingreifen bei Seth Rollins. Und ja, Bron und Reed sind erstmal ganz verdutzt, gerade als dann Paul weg ist und sagen, was passiert denn, wenn jetzt Seth wirklich verlieren sollte? Und dann kommt Paul zurück, ja, ihr wisst genau, was dann passieren wird. Also, naja. Nächstes Match hier auf der Card war dann, ja, das Match zwischen AJ Styles und John Cena. Und Mella, sehr viele Rückverweise. Also wir haben es jetzt in der Vergangenheit sowohl bei John Cena als auch bei AJ Styles häufiger gesehen, dass die so viele Hommagen mit einbauen und an vergangene Gegner, an vergangene Freunde. Wir haben auch mal einen AJ Styles mal als Eddie Guerrero gesehen und jetzt zuletzt die Matches bei einem John Cena waren ja auch geprägt von den Verweisen, von den Referenzen. Aber bei einem AJ Styles ging das Gleiche zu Beginn los, der quasi mit seiner alten Gear unterwegs gewesen ist, mit der kurzen Hose, und trotzdem hat man gemerkt, dass die Crowd sehr, sehr stark auf einen John Cena gewartet hat, oder? Also der Pop für Cena war hier enorm.
Ja, also ich habe ja das Meer aus Polyester, aus gelbem Polyester schon angesprochen. Ja, dementsprechend sind die da natürlich durch die Decke gegangen. Aber wir haben einen sehr schönen Moment bekommen, wo wir uns beide nicht so sicher waren, ob das, also AJ Styles vorher so mitgeteilt wurde, weil es wirkte nicht so, weil ja AJ Styles bei der Ankündigung bzw. Vorstellung wurde der Ringsprecherin ja ein kleines Zettelchen von John Cena zugesteckt, und dann wurde AJ Styles sehr, sehr süß nochmal angekündigt, mit was er alles schon erreicht hat, wo er überall schon war, ne, Bullet Club wurde angesprochen, und es hat ihn offenbar bekommen. Ich fand das sehr, sehr schön.
Ja, es wirkte vor allem super authentisch in dem Augenblick. Deswegen, ich bin gespannt, ob es da irgendwann mal Info zu gibt, weil das wirkte eben so, als ob John Cena das wirklich nicht mit AJ Styles abgesprochen hätte. Und die Anmoderation war hier: Ladies and Gentlemen, the definition of total non-stop action. The ace and undisputed boss of the Bullet Club. It is our honor as fans and my honor as an opponent to see if he can beat up John Cena one final time. He is the face that runs the place, the phenomenal AJ Styles. Das war einfach nochmal die gesamte Karriere quasi in a nutshell sozusagen. Ich fand das auch sehr, sehr schön, wie man das hier gemacht hat. Und es wirkte halt echt. Und das ist immer das Witzige hier an der ganzen Geschichte. Und das Match an sich war halt eben auch ein emotionaler Klassiker. Es war jetzt kein wrestlerischer Klassiker, aber ich sag mal, es war ein emotionaler Klassiker. Kai hat mir auch dann, als er sich wahrscheinlich volltrunken nach Schalke Olé angeschaut hat, geschrieben, wie viel Spaß macht denn bitte John Cena gegen AJ Styles, hat er mir da geschrieben. Also das Lallen habe ich.
Ich finde es schön, dass du auch lallst dabei.
Weil wir haben es am Anfang erstmal gesehen, da ging es dann so ein bisschen hin und her, einfach, ne, jeder hat so ein bisschen das zeigen können, was er kann. Aber wir sind nach einer relativ kurzen Zeit schon zu den ersten Hommagen übergegangen. Ich glaube, die erste, die wir gehabt haben, war das Skullcrushing Finale, glaube ich, von John Cena, was ja gegen von The Miz quasi. Und so ging es ja dann weiter. Und gerade diese ganzen Verweise, man hat ja nur darauf gewartet, dass irgendwas passiert, oder? Du wolltest einfach da sitzen. Ach, guck mal, ich hab's verstanden.
Ja, also irgendwann wurde es dann wirklich so, okay, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Oh mein Gott, kriegen wir ein 619 von John Cena? Leider nein. Ich habe ja noch auf einen Canadian Destroyer oder Code Red gewartet, einfach weil ich das immer unfassbar lustig finde, hier, wenn John Cena einen Code Red macht. Das sieht immer so putzig aus, wie der da drauf hüpft. Entschuldigung. John Cena, Gesichtskirmes und Körperklaus, darüber haben wir auch sehr viel gesprochen während dieses Matches.
Aber es waren halt unglaublich viele Verweise von beiden. Das muss man dazu sagen. Also AJ Styles ist ja hier auch mitgegangen. Ich habe es gerade angesprochen. Wir haben das Skullcrushing Finale von The Miz quasi gesehen seitens John Cena. Dann hat einen AJ Styles den Reverse DDT gezeigt in Anlehnung an den Scorpion Death Drop von Sting. Die beiden haben trotzdem dazwischen noch immer weiter gecatcht. Das muss man auch sagen. Da gab es auch mal ein STF und dann AJ Styles kontert das dann mit der Crossface. Dann John Cena kontert das dann wiederum mit dem Accolade von Rusev und es gab Rusev Day Chance. AJ Styles rollt dann durch, nimmt John Cena in den Coquina Clutch von Samoa Joe. Und das war dann der Moment, wo ich noch gesagt habe: So, jetzt muss eigentlich gleich auch noch die Angels Wings kommen von Chris Daniels, damit wir hier dieses unglaubliche Three-Way-Paket zusammen haben. Kam ein bisschen später auch noch, habe ich mich sehr drüber gefreut. Es gab eine sehr softe Walls of Jericho von einem John Cena. Es gab dann auch sogar den Styles Clash, das dürfen wir nicht vergessen, dass auch einen John Cena hier Styles Clash eingesteckt hat und dabei auch ein bisschen unsanft auf dem Gesicht gelandet ist, muss man sagen. Das hat man ja auch gesehen.
Der hat gut mit dem Gesicht gebremst und wahrscheinlich waren dann auch die Blessuren, die nach dem Match deutlich sichtbar in seinem Gesicht war. Ich würde mal vermuten, das kam daher.
Ja. Für mich, wenn wir bei diesen ganzen Tribute-Sachen sind, das Schönste auf jeden Fall war dann, als ein AJ Styles für den Phenomenal Forearm vom Top Rope gesprungen kam. John Cena fängt ihn ab und nimmt ihn hier in den Sister Abigail von Bray Wyatt, inklusive Kuss auf die Stirn. Ich
krieg schon wieder
Gänsehaut. Sorry. Ich fand das Schönste war nicht nur John Cenas Gesicht dabei, weil er hatte auch so einmal nach oben geblickt und dann auch so in die Kamera gegrinst. Das Schönste war für mich eigentlich an dem Zeitpunkt auch die Reaktion der Zuschauer, die sofort mitgespielt haben, alle ihre Handys rausgeholt, Licht an und haben dann alle "He's got the whole world in his hands" gesungen. Das fand ich einen tollen Moment einfach. Absolut authentischen, homogenen Moment, der einfach so entstanden ist.
Ja, also klar, ne? Es wurde drauf angelegt, einfach durch den Move an sich und auch durch die Reaktion von John Cena gerade. Aber ich finde das auch so schön, wenn sowas einfach entsteht, wenn Leute sofort alle den gleichen Gedanken haben, weil es war ja innerhalb wirklich von einer Sekunde oder so war da dieses Licht am Meer. Ich würde behaupten, WWE hat auch das Licht ein bisschen runtergedreht dann gehabt, also auch die haben natürlich direkt reagiert und generell, also die Crowd bei diesem Match, ne, du hast die Walls of Jericho angesprochen, da war dann sofort Y2J's Chance. Wir hatten am Anfang TNA Chance oder im Prinzip innerhalb von ein paar Minuten gab es auch direkt hier Fight Forever und This is Awesome. Also die ganzen Klassiker, sage ich jetzt mal, wurden auch bei den Chants im Prinzip da rausgehauen. Und ich hätte mir das noch sehr, sehr lange anschauen können, weil ich einfach Spaß dran hatte. Und das dafür ist ja auch Wrestling da. Wrestling soll Spaß machen. Es muss nicht unbedingt das Five-Star-technische Feuerwerk sein. Manchmal reicht es auch einfach, Menschen mit der emotionalen Keule glücklich zu machen.
Ja, und es war jetzt, wie du schon gesagt hast, das war jetzt kein Work-Rate-Five-Star-Match, aber ich finde, das war ein emotionales Five-Star-Match. Und schon Randy Savage hat gesagt, dieses ganze Geschäft ist aufgebaut auf Emotionen. Das ganze Wrestling ist aufgebaut auf Emotionen. Ihr müsst euch das jetzt mit Randy Savage Stimme vorstellen, dann klingt das ein bisschen besser als bei mir. Aber genau das war das hier. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich habe auch jetzt gerade, als ich über diese Bray Wyatt-Sache, ich habe das gestern noch meiner Frau auf der Couch erzählt. Und die können sich halt auch noch an Bray Wyatt erinnern, obwohl ich kein Wrestling-Fan gewesen ist. Aber die mochte halt diese Larger-than-Life-Character und die habe ich ihr halt gezeigt. Und sie war so, oh krass, ist das geil. Ne? Und deswegen hat die auch so eine kleine Verbindung zu Bray Wyatt. Und als ich das erzählt habe, hat sie das auch total verstanden. Und es sind die Emotionen, die hier einfach dabei gewesen sind und diese Referenzen. Ne? Dann auch, natürlich gab es dann auch den Draping DDT von John Cena, wie ihn Randy Orton den gezeigt hat. Es gab auch noch den RKO, es gab sogar den Punt-Ansatz, der nicht durchgegangen ist. Dann irgendwann ein AJ Styles, der versucht hat, hier den Five Knuckle Shuffle zu zeigen. Aber das klappt natürlich dann nicht. Und John Cena springt auf und schnappt ihn sich hier am Schlawittchen. Und da ist auch wieder die Gesichtskirmes dabei. Ne, da gibt's so den deutschen Undertaker Chokeslam geben. Und das war schon ein bisschen witzig. Und danach soll es auch den 619 geben. Und ich bin nach wie vor traurig, dass wir den nicht bekommen haben. Ich hätte gerne mal gesehen, 619 von John Cena, oder?
Das wäre so herrlich gewesen. Ich möchte das noch sehen. Ich möchte, dass John Cena ein Video macht, wo er einen 619 macht. Ich will es. Los.
Ja, ich hoffe, das kriegen wir noch. Also wir haben noch ein paar Matches. Es sind noch vier Daten auf der Card für die Farewell Tour. Ich möchte das gerne noch sehen. Was ich vielleicht nicht mehr ganz so oft sehen möchte, ist der Springboard 450, den AJ Styles hier nochmal ausgepackt hat.
Ah,
da ist er. Also entweder lag John Cena ein bisschen zu nah oder er ist einfach ein bisschen zu weit gesprungen. Aber das sah schmerzhaft aus, oder wie AJ da auf den mit den Knien auf den Knien und so gelandet ist.
Ja, also da waren auf jeden Fall sehr viele Körperteile, wo sie nicht sein sollten. Und das werden, glaube ich, beide sehr am Tag danach eben gespürt haben oder vielleicht schon kurz danach nach dem Match. Ja, war nicht schön. Aber wir kriegen was anderes Schönes danach, denn es wird die Band abgetuned. Wie zur Hölle sagt man das in Deutsch?
Auf Deutsch sagt man das garantiert nicht.
Ja,
aber
auf jeden
okay.
Fall, wir kriegen die Switchy in Music, so, Punkt. Inklusive Stampfen mit dem Fuß auf dem Boden und allem drum und dran.
Ja, ich habe es ja auch schon im Watch Together gesagt, es hat sich auch so ein bisschen angefühlt wie, das ist so ein Dreammatch, was wir ja nie bekommen haben, ne? Shawn Michaels gegen AJ Styles, das hat man ja so ein bisschen angedeutet mal gehabt, aber es hat es ja nie gegeben, wirklich. Es gab auch danach den Phenomenal Forearm, dann nur für eine 2 und dann geht's halt eben weiter mit einem Attitude Adjustment, dann auch nur für eine 2. Im Endeffekt sind wir dann schon Richtung Finish unterwegs.
Maybe.
Wir haben dann aber vor allem auch gegen Ende dann noch den, ja, den AJ Styles, der hier von John Cena gefangen wird, der rollt durch und anstatt aber den Attitude Adjustment zu zeigen, wird's dann eben ein Tombstone vom John Cena, vom Taker Cena, wie auch immer. Und danach noch ein letzter Attitude Adjustment for good measure für die 3. Und das war ein Match, Meller. Also das war emotional herausragend, muss man sagen. Ich habe so viel Spaß an diesem Match gehabt. Habe mich natürlich auch hier und da sehr alt gefühlt. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß einfach gemacht. Und als sowas stecke ich das hier auch weg. Und das waren das ging fast 30 Minuten.
Ja.
Hat sich nicht so angefühlt.
Nicht so angefühlt, nee. Zwei dumme ein Gedanke. Nee, absolut nicht. Also klar, am Anfang war noch so ein bisschen die Frage, okay, was kriegen wir jetzt? Was wird das jetzt, ne? Und spätestens als der zweite Signature Move von anderen, also von Kollegen ausgepackt wurde, war klar, okay, das kriegen wir. Geil, habe ich Bock drauf.
Ja. Nein, ein tolles Match, was wirklich emotional mitgenommen hat und mitgerissen hat. Man hat mitgefiebert, man war dabei, man wollte einfach sehen, wie es weitergeht, was stellen die beiden als nächstes hier auf die Beine. Großer Send-off hier für einen John Cena, dann auch nochmal große Standing Ovations. Und wir wissen auch, dass ein AJ Styles im kommenden Jahr seine Stiefel an den Nagel hängen wird. Und ich bin gespannt, was man da für ihn noch in petto hat. Also ich fand es mal ein tolles Match. Ich fand es mal ein tolles Match. Man kann sagen, hat das noch was mit Wrestling zu tun oder ist das schon? Aber na, auch das hat was mit Wrestling zu tun. Und es hat 14.000 Leute und ich weiß nicht, wie viele tausend Leute weltweit mitgenommen. Mir hat's riesig Spaß gemacht. Ganz einfach.
Ja, absolut.
Dann kommen wir zum nächsten Match. Wir haben hier ein Tag Team Match auf der Card mit Rhea Ripley und Io Sky gegen die Kabuki Warriors. Hier die zerbrochene Familie um Io Sky, Asuka und Kairi Sane und Mella, wie wir schon auch in der Watch-Along gesagt haben. Also hier ging es gleich heiß her, natürlich mit einer Rhea Ripley, die als Lokalmatadorin der große Star gewesen ist, die auch das Intro gesprochen hat. Hab mal ganz vergessen zu erwähnen, ne? Die hat ja dann auch da quasi dem ganzen ihre Stimme geliehen, hat nochmal ja, Can You Hear Us Now und so. Das war ja so das Thema von dem Intro, nochmal auf Australien verweisend. Und auch hier, das war anfangs also eigentlich war es fast schon ein Match nach Formel, aber nach einer guten Formel, oder?
Ja, also es war halt wirklich so dieses klassische Tag Team Match. Also, ne, wir wissen, Rhea Ripley ist der Superstar. Das heißt, sie wird wahrscheinlich irgendwann den Hot Tag bekommen, sodass sie da einmal den Ring aufräumen kann, während Io eben diejenige ist, die da isoliert wird. Auch nach einer eben ganz klassischen Formel, ne, mit den Andeuten von Tags, dass sie eben sich zu Rhea Ripley retten kann. Hat man ein bisschen mitgespielt. Ja, war alles in allem war ein vernünftiges Tag Match. Also, es hat absolut Lust auf mehr gemacht, gerade im Hinblick auf ein Singles-Match zwischen natürlich Asuka und Io Sky, weil man hat einfach gemerkt, die zwei können gut miteinander, die kennen sich lang genug, die haben eine super Chemie miteinander und sind so erfahren, ne, dass es für 10 Leute reicht, gefühlt. Dementsprechend hat man sich da noch Luft nach oben gelassen. Natürlich, also auch wie eben bei einer Tiffany Stratton und Stephanie Vaqueur. Aber es hat Lust auf mehr gemacht. Und das ist das Schöne. Also es war jetzt kein super herausragendes Match. Du hast gesagt, nur es war ein Match nach Formel. So war es halt auch. Aber es hat Lust auf mehr gemacht. Und das ist das Wichtige, finde ich.
Ich finde, man hat wirklich immer gesehen, gerade wenn auch eine Rhea Ripley hat eine tolle Chemie mit gerade den kleineren Frauen. Also ja, gerade mit der Kairi Sane, die sie dann ja nach Belieben durch die Gegend schmeißen kann, funktioniert das halt hervorragend. Aber gerade Asuka und Io, wenn die beiden zusammen im Ring gewesen sind, ich habe schon ein paar Mal gesagt, die legen da so Stardom-Sprints einfach mal zwischendurch ein. Dann hauen die sich da die Bomben um die Ohren, die Backfists, die Ohrfeigen, die Kicks und dann auch wirklich in einer Geschwindigkeit und auch in einer Crispness, das muss man auch mal sagen, also wirklich so zackig hintereinander, da gerät man schon ins Staunen und ins Schwelgen, oder?
Ja, das ist halt das Schöne, ne? Die schenken sich da absolut gar nichts. Die wissen genau, da kann ich auch ein bisschen härter gehen. Das kann ja auch eine Rhea Ripley ganz gut wegstecken. Ne, deswegen hat die da auch, und ne, auch eine Kairi Sane, deswegen haben die da alle ganz gut ins Match gepasst. Und es ist halt Wahnsinn, was die zwei auch für eine Cardio haben müssen, weil du hast es angesprochen, ne? Die legen wirklich Sprints hin. Da folgen 5 schnelle Kicks, dann kommt die Backfists um die Ohren gepfeffert. Dann wird da irgendwas wieder reversed und so weiter. Das ist schon krass. Und wie gesagt, ich habe da wahnsinnig Lust auf ein Singles-Match.
Ja.
Was wir mit Sicherheit also, ja noch kriegen werden.
Da gehe ich auch ganz, ganz stark von aus. Also hier waren auch tolle Aktionen dabei, ne? Also ich habe diese schnellen Aktionsfolgen angesprochen. Wir haben dann, nachdem es ja, wie gesagt, den Hot-Tag gegeben hat, da gab es zum Beispiel den weiten Razor's Edge von Rhea Ripley gegen Kairi Sane, gefolgt von einem Missile Dropkick von Io Sky. Wir haben dann auch zum Beispiel diesen Springboard Moonsault nach draußen gesehen. Der erste, es gab den ersten Over the Moonsault dann schon, wo dann Asuka noch den Save machen konnte. Wir haben auch diesen Arm Drag vom Top Rope gesehen von der Io Sky, auch den Insane Elbow. Also da war viele, viele richtig gute Action hier mit dabei. Am Ende war es dann aber eigentlich auch wieder ein bisschen Storytelling, ne? Weil da war es dann so, dass ja quasi Kairi hier die Kugel für eine Asuka eingesteckt hat. Quasi hat Asuka ja aus dem Wickel geschubbt und hat dann hier die Aktion kassiert, was dann letztlich dann auch zum Sieg für Ripley und Io Sky, für Rio, wie sie ja beide unter ihrem Auge geschrieben haben, gesorgt hat. Da gab es ja dann im Nachgang den Riptide gegen Kairi Sane und dann auch noch den Over the Moonsault. Also auch hier, man hat Asuka so ein bisschen in Deckung gebracht, geschützt einfach in dem Augenblick und eine Kairi Sane. Sie ist zwar, also das war sie ja schon die ganze Zeit, sie ist ja nur hier sie spielt nur die zweite Geige bei den Kabuki Warriors. Und das macht sie gut. Also auch, dass sie sich so aufopfert für eine Asuka, passt ja dann auch irgendwo zu ihrem Charakter, oder?
Ja, sie ist halt so ein bisschen die kleine Schwester, ne? Die große Schwester anbetet, sag ich mal. Und die sie dann auch beschützen möchte. Und das funktioniert gut. Also bis auf den Namen von den Kabuki Warriors mag ich auch die Kabuki Warriors sehr, sehr gerne. Und ich hatte ja auch im Vorfeld schon beim Watchalong gesagt, ne, das sind 4 Frauen, die ich einfach unfassbar gerne im Ring sehe, weil die einfach gut sind. Und speziell die 4 Frauen können auch gut miteinander arbeiten. Und deswegen bin ich auch gespannt, ob wir vielleicht von Kairi Sane gegen Rhea Ripley vielleicht auch nochmal ein Singles-Match bekommen. Oder verschiedenste Konstellationen sind da ja möglich. Keine Ahnung, man kann ja auch noch mehr Leute dazu schmeißen. Dann haben wir ein Wargames-Match. Ja, ich freue mich sehr da, wie das weiterentwickelt wird. Also wo die Reise hingeht, ob die Reise vielleicht dahin auch geht, ne, dass wir vielleicht erst auch bei WrestleMania dann das Singles-Match bekommen. Ja, bleibt
spannend. We will see. Auf jeden Fall, das hier war ein gutes Match. Was wir nicht gesehen haben, war auf jeden Fall der Mist, also der Nebel. Da sind wir eigentlich fast alle von ausgegangen, dass wir es in irgendeiner Art und Weise hier mit eingebaut bekommen, weil das ja auch ein großer Story-Aufhänger gewesen ist im Hinblick auf dieses Match, wo ja erst Rhea das abbekommen hat, später dann auch eine Io, was ja dann auch im Prinzip für einen Bruch gesorgt hat. Haben wir nicht gesehen. Ich habe auch gedacht, dass wir irgendwie ein Nachspiel bekommen werden. Haben wir auch nicht gesehen, Mella. Das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Aber ja, man hebt sich da natürlich auch was für Raw auf. Oder wie siehst du das?
Ja, das denke ich eben auch mal. Also wir brauchen ja eben noch Munition. Wie gesagt, man weiß ja nicht, wie lange die Story spinnen wollen. Also wann quasi das Blow-Off-Match kommt. Dementsprechend muss man da halt auch mal ein bisschen langsam vorgehen, ne? Und generell, dieser Pay-Per-View fühlt sich bei allen an. Es wurde viel angeteasert, es wurde viel Schönes gezeigt, aber man ist so ein bisschen mit angezogener Handbremse gefahren. Also man wollte bei vielen Matches nicht all the way schon gehen und das Pulver vorab verschießen. Deswegen, ja, wie du schon sagst, ne, man braucht noch was für Raw und man braucht auch noch was für die kommenden Pay-Per-Views, PLEs, Entschuldigung.
Ja, das ist eben so. Und das ist auch, glaube ich, tatsächlich mein größter Kritikpunkt hier an der gesamten Show, der hast du jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen, nämlich, dass sich sehr vieles anfühlt wie ein sehr schön verpacktes Segment eigentlich. Ne, so, man hat gute Matches eigentlich durch die Bank gezeigt. Hier war kein Stinker dabei, auch gleich der Main Event war kein Stinker, auch wenn wir da so ein bisschen unsere Kritikpunkte gehabt haben, gerade auch im Watch-Along selbst. Aber wir hatten kein schlechtes Match hier auf der Card. Und das war zum Beispiel bei jüngeren PLEs auch schon deutlich anders. Gerade bei diesen kleineren Geschichten hatten wir viel mehr zu kritisieren, die wir jetzt gehabt haben. Aber trotzdem, so die Nachhaltigkeit von dieser Show, die ist halt eben so ein bisschen anzuzweifeln. Gerade dadurch, dass wir so zwei Matches gehabt haben mit den Crown Jewel Trophies, die halt eher so der Catch um die goldene Ananas gewesen ist. Wir haben mal versucht, es aufzuwerten, aber so richtig zielführend war es dann eben dann doch eher weniger. Und damit kommen wir auch Richtung Männer Crown Jewel Championship. Das klingt irgendwie unangenehm. Cody Rhodes gegen Seth Rollins. Und hier ist ja der Punkt gewesen, dass zum einen natürlich The Vision nicht eingreifen soll und will, zum anderen aber auch, dass Paul Heyman ja auch relativ klar gemacht hat, wenn Seth Rollins das Ding hier verliert, dann ist es das und dann haben wir hier ein riesengroßes Problem und dann haben wir vielleicht einen Brock Lesnar, der noch eine größere Rolle einnimmt. Deswegen gab es natürlich da auch so ein paar, ja, man war fast schon so auf der Seite von einem Seth Rollins. Also Seth Rollins war hier bedeutend interessanter in der Story als ein Cody Rhodes, oder?
Ja, also generell, man hat ja versucht, hier so eben ein bisschen Story und ein bisschen Emotionen reinzubringen. Hat nicht so wirklich funktioniert. Oder eher so semi. Aber ja, eigentlich wollte man eher, dass Seth Rollins gewinnt und nicht eben Cody, der ja eigentlich der super über Babyface ist. Einfach, wir hatten es ja auch schon angesprochen, ne, Watchalong, Codys Charakter ist halt erzählt. Und er ist mittlerweile ja schon recht langweilig. Deswegen, Seth Rollins dagegen, der ist halt einfach ein Wahnsinniger. Ne? Das hat man auch wieder an der Entrance Gear gesehen, mit der da reinkam. Wo mehr noch angedichtet wurde, das hätte ich auch im Ring getragen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte.
Ne?
Der ist halt deutlich interessanter. Deswegen, das war von vorn bis hinten ein schwieriges Match. Es war kein schlechtes Match, aber es war schwierig, weil es um die goldene Ananas eben ging und weil man eigentlich mit dem Heel sympathisiert hat. Und das sind zwei Voraussetzungen für ein Match, die nicht gerade günstig sind.
Nee, und die ganze Geschichte hier auch im Match, was auch ziemlich lang ging und was sich auch tatsächlich ziemlich lang angefühlt hat, wenn man ehrlich ist, drehte sich eben darum. Das war gleich schon zu Beginn ganz klar der Fall, wo Cody die ersten großen Aktionen gelandet hat, unter anderem ja so einen großen Suplex, also nach vorne abgelegten Suplex, dann noch ein Disaster Kick und wo dann auch ein Rollins rausgegangen ist und sich erstmal tierisch aufgeregt hat, bevor es dann eben ja draußen zur Sache ging und Seth Rollins dann langsam so in das Match hineinkam sozusagen. Und dann auch mit dem ersten Dropkick, mit dem Belly-to-Back-Suplex, dann Clothesline und so weiter und so fort. Man hat dann gemerkt, dass ein Rollins so langsam so ein bisschen wieder in das Match reingefunden hat und auch so seine Arroganz und sein Selbstbewusstsein wiedergefunden hat, wo er dann zum Beispiel das Stardust-Meme hier gemacht hatte, dieses Cartwheel und dann eben die Hände vors Gesicht und wieder zurück, wo er dann auch einen Cody verhöhnt hat. Aber ein Cody, der dann auch eben weiterhin voll auf zurückgekommen ist, mit dem Figure 4 zum Beispiel. Und ja, dann ein Rollins, der sich aber auch retten konnte. Was mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen hat, auch da ein bisschen Kritik an Cody, war, dass wir eine Aktion wie den Vertebraker gesehen haben, die ultra riskant ist, Kopf über auf dem Rücken und dann abgesetzt. Und das Ding hat einfach keine Rolle gespielt. Das verstehe ich nicht, Mella.
Es war auch ein sehr anstrengender Setup. Also der hing da ja da oben und man hatte schon Angst, dass, also Seth hing da oben und man hatte schon Angst, dass er fallen gelassen wird einfach und gleich sehr, sehr böse fallen wird. Und für das, was es war und was es bedeutet hat, nämlich nix, wie du schon gesagt hast, war das einfach nur unangenehm anzuschauen. Also es hat nirgendwo hingeführt. Es hat relativ lange gedauert, bis der Move ausgeführt wurde und man schon sich dachte, oh, wird das überhaupt was? Und ja, dann hat es nicht mal was bedeutet. Das war halt einfach für vergebene Liebesmühe, muss ich sagen. Also es war so unnötig.
Ja, und es ist ohnehin, also normalerweise häufig loben wir ja dafür, dass man das bei WWE, wenn wir jetzt den Vergleich ziehen wollen, häufiger den großen Aktionen ein bisschen mehr Bedeutung beimisst, als man das bei AEW zum Beispiel macht. Die ist ein anderer Stil. Ne? Haben wir schon ein paar Mal erklärt. Aber ich finde, hier haben die beiden so ein bisschen versucht, diesen Stil zu kopieren, beziehungsweise einfach mit rüberzunehmen. Vielleicht beide so ein bisschen ihren inneren Indie-Darling getriggert, den sie beide mal gewesen sind. Weil wir haben das, also ich finde, diesen Kritikpunkt kann man halt an einigen Stellen in diesem Match ansetzen, dass bestimmte Aktionen gezeigt wurden, die ein Finish hätten sein müssen oder die anders platziert und anders verkauft hätten werden müssen, aber sie es am Ende nicht gewesen sind. Ich denke natürlich speziell dann, wenn wir wirklich deutlich weiter in das Match hineinschauen, auch hier gab es die vielen großen Aktionen, irgendwann war es dann eben auch so eine Abfolge der großen Attacken, dann inklusive dem Teasen natürlich auch, dass ein Seth Rollins hier irgendwann so verzweifelt ist, dass er überlegt, mit welcher Waffe schlägt er denn zu, hat erst überlegt, nehme ich jetzt den großen Belt, der ist ja so groß wie so ein Schutzschild, den kann ich eigentlich auch ganz gut nehmen, nehme ich den aber nicht, dann hat sich die Uhr geholt, die er von Cody damals geschenkt bekommen hat, hat die erstmal weggelegt. Dann ging das Match eben weiter. Und dann haben wir eine ganze Menge großer Aktionen gesehen, die aber auch, also mein Gedanke ist, man wollte hier eben darstellen, wie verzweifelt ein Rollins irgendwann gewesen ist. Und man wollte ihn sozusagen an die Grenze der nervlichen Belastung bringen mit dieser ganzen großen Aktion, die entweder nicht zum Ziel führen oder die er entweder einstecken muss. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ganz viele strange Aktionen gesehen. Erinnerst du dich noch an diesen Coast-to-Coast-Headbutt von dem Seth Rollins?
Was ist das für eine Frage? Ja.
Eine berechtigte?
Ja, tue ich. Danke. Ich erinnere mich sehr gut daran, weil ich sehr irritiert davon war und auch da hinterfragt hatte, also den Sinn und den Grund, außer für, ja, ich kann's halt. Ne? Also auch das war irgendwie out of place an dem Moment. Also ja, das sah schon irgendwo cool aus und ist beeindruckend, dass ein Seth Rollins sowas kann. Ich hatte ja erst gedacht, ne, er versucht den Stomp auf Cody Rhodes, der in der Ecke hängt, was sehr krass und sehr gefährlich gewesen wäre. Aber wir kriegen den Headbutt, den Seth Rollins sonst nicht im Repertoire hat. Also er macht ja nicht mal einen normalen Headbutt. Und ich habe es an der Stelle einfach nicht verstanden, außer eben aus dem Grund, ja, ich kann's halt. Und das hat sich alles so unhomogen angefühlt. Also das gesamte Match, also man wusste, was sie erzählen zu versuchen, aber es hat mich halt einfach nicht interessiert und die hätten da keine Ahnung was veranstalten können und es hätte mich leider nicht interessiert. Also ja, ich fand den Headbutt beeindruckend und ich erinnere mich daran, aber es war völlig, völlig unnötig auch.
Das ging ja dann im Prinzip mit den großen Aktionen weiter, wo wir dann ja die Spanish Fly von Seth Rollins gesehen haben. Danach einen Rock Bottom, also auch ein Uranagi hinten dran. Auch das nur für eine 2. Und dann, glaube ich, einer der größten Aufreger, den wir hier gehabt haben, weil wir haben eine ganz seltene Aktion gesehen, nämlich einen Top Rope Crossroads, der ja auch allein vom Build-up her super schwierig ist. Der eine steht auf dem einen Seil, der andere auf dem anderen, hinten übergelehnt. Und sah auch sehr unangenehm zu landen aus, mal abgesehen davon, also weil in der Drehung, es ist ja super schwer, das auch zu koordinieren und Rollins ist auch merkwürdig auf der Seite gelandet, auf dem Ellenbogen, auf den Rippen. Denkt man eigentlich so, sonst müsste ja da eigentlich ausreichen, ne? Sonst reichen ja schon ein Crossroads oder zwei Crossroads schon zum Sieg, so ein super Crossroads mit deutlich mehr Wucht muss doch für einen Sieg reichen. Auch nur eine 2, Mella.
Ja, Also irgendwie reicht's halt nicht, ne? Dann müssen wir halt noch einen draufsetzen. Oder auch nicht.
Ja, auch hier, es ging natürlich darum, dass man die Seth Rollins absolut an seine Grenzen bringen möchte. Aber ich verstehe dann diese Ringpsychologie nicht, die Geschichte, die da erzählt ist. Die Konsequenz wäre ja eigentlich, dass wir rufen Rollins, 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 aber das ist ja gar nicht der Charakter.
Nee, also was wir ja auch erwartet haben, ne, nachdem Seth Rollins da so in die Bredouille gebracht wurde, dass zumindest der Moment kommt, in dem er um Hilfe ruft. Aber auch das haben wir ja nicht gesehen, ne? Also gerade nach so einer Aktion müsste man doch meinen, ne, wo es eben kurz vor der Niederlage quasi war, nach der Aktion, müsste man ja eigentlich erwarten, dass ein Seth Rollins als Charakter um Hilfe ruft, weil er eben eher, ne, so ein bisschen der Chicken Shit Heel ist, der eine große Schnauze hat, aber nichts dahinter oder nichts dahinter ist übertrieben, aber ne, der dann sich gerne auch mal in die zweite Reihe stellt, wenn es darum geht, was abzubekommen. Und das kam einfach nicht. Also klar, ne, hier Breaker und Reed wurde ausdrücklich von Heyman ja gesagt, die sollen nicht helfen, aber man hätte zumindest gedacht, dass ein Seth Rollins Charakter es versucht. Oder also entweder, dass er ruft oder vielleicht sogar in Richtung Stage geht und winkt oder irgendwas tut. Aber das ist halt einfach nicht passiert.
Ja, das hätte ich mir auch gewünscht, dass man das irgendwie aufgreift, weil es auch Sinn gemacht hätte. Ne? Und wenn es nur ein flehender Absolut. Blick wäre oder irgendwas, eine Szene, die man entsprechend einfängt, bin ich komplett bei dir. Wie gesagt, wrestlerisch ist aber das ein gutes Match. Das müssen wir jetzt nochmal sagen. Wir sind jetzt super kritisch mit dem Ding, ja. Aber das war wrestlerisch, war das von beiden ein echt gutes Match, was wir gesehen haben. Ich muss aber sagen, dass mich beide Matches von den zuvor von der Emotionalität wesentlich mehr mitgenommen haben als das hier. Und das absolut. Ist dann eben wirklich auch schwierig. Und wie schon gesagt, also wir haben dann den Seth Rollins gehabt, der hier keine andere Chance mehr gesehen hat, als dann schlussendlich doch noch die Uhr einzusetzen. Also da gab es dann, ich glaube, es war nochmal der Ansatz zum Crossroads, glaube ich.
Müsste es gewesen sein,
Und Rollins hat sich dann auf jeden Fall vorher die Uhr geschnappt. Der hat noch der Ref hat noch eine mitbekommen, deswegen hat er das nicht gesehen. Und dann hat er sich die Uhr geschnappt und Cody wollte dann die Crossroads ansetzen und Seth hat dann quasi einmal wie so ein Uppercut hochgeschlagen und hat dann eben Cody damit ins Wanken gebracht und dann gab's noch den Stomp vom zweiten Seil, nachdem es vorher noch den normalen Stomp gegeben hat und das hat dann auch für den Cody Rhodes gereicht, dass er dann hier ja den Schulterfesselung sich nicht mehr erwehren konnte sozusagen. Und wir haben auf jeden Fall hier einen neuen Crown Jewel Champion, also einen Seth Rollins. Auch das nicht wunder wie überraschend, geht hier als Sieger aus dem Match hervor. Und vielleicht muss ich mir das im Jahr nochmal anschauen oder nochmal in ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Vielleicht denke ich dann anders drüber. Ich fand das wrestlerisch top, da waren viele super spektakuläre Aktionen mit dabei. Auch, da haben wir jetzt gar nicht erwähnt, es gab auch so einen sehr innovativen Konter von Seth Rollins gegen Cody's, ich glaube, das war der Disaster Kick oder sowas, wo er quasi Cody im Sprung aufgefangen hat, so eine Art Sit-Out Powerbomb. Also wrestlerisch war das top von den beiden. Man hat gesehen, die können's, ne? Alles, was mir hier nicht gefallen hat, war die Story.
Richtig, weil es im Prinzip keine gab und die man versucht hat zu erzählen, hat halt leider nicht funktioniert. Schade.
Ja, schreibt uns da gerne mal, was ihr drüber denkt. Also da gerne in die Kommentare bei YouTube reingehen, Spotify, auch auf dem Discord natürlich könnt ihr da gerne mit diskutieren. Weil ich finde, das ist wirklich ein diskutables Match. Die Meinungen gehen sehr, sehr stark auseinander zu dem Ding.
Also für mich war es auch ein bisschen zu lang einfach. Also wir haben ja 30 Minuten bekommen. Für einen Main Event, ja, klar, okay, verstehe ich. Aber für diesen speziellen Main Event hätte es auch ein bisschen weniger getan. Dann hätte man vielleicht lieber Tiffy und Raquel noch ein bisschen was geben können von der Zeit.
Ja, auch hier gab es dann im Nachgang noch ein bisschen Interview-Action, wo dann Seth Rollins noch gesagt hat, dass er ja der Einzige wäre, der diese Höhen erreichen könnte. Nicht nur die normalen Höhen, sondern the higher than the heights. Also nochmal die Steigerung der Höhen, die höchsten Höhen. Dass er der Größte seiner Generation nicht nur ist, sondern einer der Größten aller Zeiten. Und dann gibt's natürlich noch mal das Visionary, Revolutionary Seth freaking Rollins am Ende. Und dann wird hier ordentlich gepostet. Und damit sind wir dann hier auch beim Fazit angekommen, liebe Mella. Wir brauchen natürlich wieder eine Wertung von dir. Und zwar bei dir im speziellen Fall brauchen wir natürlich eine Wertung von 1 bis 8.
Wieso sind wir jetzt plötzlich bei 1 bis 8?
Das ist bei regulären Reviews ist das so.
Wieso verwirrst du mich so? Also ich war ja, das Schlimme ist, ich habe das jetzt echt lange nicht mehr gemacht, eine normale Review. Ne, wir hören uns ja meistens bei den Ruthless Reviews. Und falls ihr euch fragt, warum Olaf jetzt gemacht hat, das ist ein Insider-Gag vom Watch Together. Ja, ist eine gute Frage. Also alles in allem war das ein sehr launiger Pay-Per-View. Der hat Spaß gemacht. Ich war gut unterhalten. Die Matches waren durch die Bank gut. Nur die Kritik ist halt immer noch im Raum, die wir jetzt auch schon mehrfach eben angesprochen haben. Es hat sich angefühlt einfach nur wie ein Setup-PLE. Also so ein Leckerli, das einem vor die Nase gehalten wird. So, guck mal, wir haben da was Tolles, aber du kriegst nicht alles. Ne? Und das ist nur so ein Zückerli für dich jetzt erstmal. Plus nur dieses Gecatche um die goldene Ananas war halt ein bisschen anstrengend. Wobei das die Frauen besser hingekriegt haben als die Männer. Also ich sehe mich da halt echt in der Mitte irgendwo. Also ich würde jetzt spontan sagen eine 4. Einfach weil es gut war, aber jetzt auch nichts krass Erinnerungswürdiges dabei war. Außer vielleicht das Cena gegen Styles Match. Aber aus anderen Gründen halt.
Ich bin am Überlegen, weil wir haben die letzten PLEs, gerade die kleineren, habe ich meistens so eine 4 gegeben, 3,5, 4, sowas um den Dreh. Und das hier war schon besser insgesamt. Da waren mit Cena gegen Styles war ein herausragendes Match dabei. Wir hatten keinen Stinker, was vielleicht auch daran lag, dass wir keine mit Nikki Bella auf der Card gehabt haben. Und das war schon eine Steigerung.
Ich fand auch Wrestlepalooza
deutlich schlechter. Und da muss ich natürlich auch jetzt, bei dir ist das Gute, du hast jetzt ja keine reguläre Reviews in der Vergangenheit gemacht hier. Das heißt, du kannst jetzt einfach sagen, das ist für mich eine 4 und gut ist. Ich muss natürlich überlegen, was habe ich vorher gegeben. Und wenn ich überlege, was habe ich vorher gegeben, da war ich meistens so bei einer 4, 4, 5. Und das hier war schon besser. Deswegen muss ich ein bisschen höher gehen, weil mir das auch insgesamt mehr Spaß gemacht hat. Natürlich auch, weil ich das mit dir kommentiert habe, liebe Mella. Aber auch, weil es einfach eine bessere Show gewesen ist. Deswegen gebe ich hier eine 5 an der Stelle. Ich fand, das war eine insgesamt solide Show. Wir hatten eigentlich durch die Bank nur gute Matches mit dabei. So einen emotionalen Hammer in der Midcard, der wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe mich auch im Nachgang ein bisschen gefragt, ob vielleicht darunter auch so ein bisschen Rollins gegen Cody gelitten hat. Also zum einen, dass die eben versucht haben, wir müssen da dran anknüpfen und wir müssen dagegen anstinken. Und zum anderen, vielleicht war man auch emotional so ein bisschen leer, aber dann war auch die Story wiederum nicht gut genug. Also deswegen, ich finde es eine ganz schwierige Kiste, wenn man diese beiden Matches miteinander vergleicht.
Ich hatte ja auch gesagt, ne, hier beim Watch Together, vielleicht muss ich das Match einfach nochmal mit Abstand nochmal gucken.
Ja.
Dass es mir dann einfach besser gefällt. Das kann sein, aber in dem Moment war es halt wirklich einfach so, ist gut, ich kann mir das gerne angucken, aber ich fühle gerade gar nichts. Ich bin leer.
Ja, also nichtsdestotrotz, war aber trotzdem ein launiger WWE-Nachmittag, so muss man es ja wirklich sagen, mit knapp 3,5 Stunden Laufzeit minus Werbung, die wir da gehabt haben, kann man sich das auch wirklich gut wegschauen, gerade wenn man es jetzt im Nachgang schaut, dann machst du die Werbung weg, dann bist du wahrscheinlich bei 2,5 Stunden da raus, da kann man nicht meckern, aber wie wir schon gesagt haben, also ein bisschen die historische Signifikanz fehlt hier. Styles gegen John Cena, emotionales Highlight. Ich muss auch sagen, wirklich, ich breche noch mal eine Lanze für Tiffy und Stephanie hier. Das war ein tolles Match, was die beiden abgeliefert haben, um das noch mal herauszuheben.
Generell die Frauen. Also die Frauen haben es für mich noch mit am meisten rausgerissen, tatsächlich. Fand ich schön. Also. Freut mich.
Ja. Deswegen, aber ich glaube, dann sind wir hier mit der Review zu Crown Jewel durch, oder?
Ja, würde ich auch mal sagen. Oder hast du noch ein Match?
Nee,
was grade, ich nicht gesehen habe.
Gerade nicht so auf dem Plan. Aber hast du vielleicht noch irgendwas, was du hier abschließend sagen möchtest? Ansonsten mache ich hier die Abmod.
Mhm.
Gut, dann sind wir an der Stelle durch. Wir hören uns nächste Woche hier wieder. Aktuell ist da geplant, dass wir am Sonntag die Review zu AEW WrestleDream haben werden. Da ist die Aussage, oder hast du noch ein Match? Sehr wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme sind 6 Matches bestätigt. Ich rechne damit, dass wir wieder 12 bis 14 bekommen werden, inklusive Pre-Show. Da werden dann Markus und David hier die Wochenendschicht schieben. Und ansonsten bekommt ihr unter der Woche auf unseren Supporter-Kanälen noch die Preview zu WrestleDream und eben das Magazin. Und wir hören uns dann entsprechend bei den entsprechenden Episoden wieder. Wenn ihr noch was für Weihnachten braucht, kauft euch den Holy Adventskalender. Ho, ho, ho.
Diese genau. Schicke Tasse.
Und unterstützt uns auf dem Wege weareholy.com/headlock. Seid da auf jeden Fall dabei. Alle Links findet ihr auch in den Beschreibungen auf den jeweiligen Podcast-Portalen. Und wir hören uns dann hier nächste Woche wieder. Und ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.